Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Jubilare, liebe Gemeinde, heute möchte ich mit einem Zitat beginnen von Susanne Niemeyer, einer Kolumnistin und Autorin. Ich habe dieses Zitat vor circa einer Woche in meinem Fastenkalender gelesen und es hat mich an einer Stelle nicht losgelassen und ich musste mehr darüber nachdenken und ich möchte Sie heute an meinen Gedanken darüber teilhaben lassen. Zunächst das Zitat. Hoch lebe Plan B. Er führte viel zu lange ein Schattendasein. Plan B ist die Antwort des Lebens, wenn das Leben nicht so spielt, wie ich es geplant hatte. Schokolade ist aus, nehmen Sie Maracuja. Muss nicht schlechter sein, nur anders. Mir waren schon immer diese Coaches suspekt, die fragten, was ich in 10 Jahren machen will. Woher soll ich wissen, was das Leben so vorhat? Die halbe Bibel ist ein Plan B. Ich weiß, der Satz ist gewagt. Aber denken Sie ans Paradies. Die Sache war schnell gescheitert, aber draußen kann man auch ganz gut leben. Denken Sie an die Sintflut. Die ganze Menschheit wollte Gott vernichten. Im zweiten Anlauf beschloss er, doch keine so gute Idee. Und schließlich Jesus endete am Kreuz. Manche sagen, Gott habe das alles genau so gewollt und geplant. Glaube ich nicht. Ich glaube, all diese Geschichten zeigen, dass Gott ein Meister des Plan B ist. Er kann aus dem größten Mist Gutes machen. Hoffnung siegt über Resignation. Mit Plan B kommt man durchs Leben, weil es immer weitergeht, weil es Verwandlung gibt. Manche nennen das Auferstehung. Also, ich kenne Susanne Niemeyer nicht persönlich. Sie schreibt ja hier selbst, dass ihre These gewagt ist. Das finde ich auch. Ich glaube, es ist sehr verlockend, Gott zu entlasten, indem man sagt, dass alles, was mit Leid und Umwegen und unerfüllten Wünschen zu tun hat, ein Plan B ist. Und dass darum Gott auch ein Gott des Plan B ist. Aber in meinen Augen vermischen sich hier zwei Dinge, nämlich die menschliche Sicht auf Plan A und Plan B und die göttliche Sicht. Menschlich betrachtet ist Plan A natürlich der Plan, der bei uns persönlich ganz oben, noch nicht, Birgit, der bei uns ganz oben rangiert in der Wunschliste. Plan A ist, wenn alles glatt läuft, nach Wunsch eben, also möglichst ohne viele Hindernisse und Rückschläge und möglichst mit viel Erfolg und Zufriedenheit. Dieser Plan A ist aus menschlicher Sicht ein gutes Leben, für den einen mit einem angesehenen Beruf und genügend Einkommen, für den anderen ist es die Heirat und das Gründen einer Familie und wieder für einen anderen ist es beides zusammen. Plan B wäre aus menschlicher Sicht jetzt ein Notfallplan, wenn Plan A nicht aufgeht. Also, wenn man anstatt des richtigen Ehepartners vielleicht doch allein bleibt und sich stattdessen mehr engagiert, ehrenamtlich oder eine Initiative aufbaut. Hat man so nicht geplant, ist aber auch ein gutes Leben. Oder man hat nicht den Traumberuf gefunden, aber einen, wo man, sagen wir mal, so viel Geld verdient, dass man davon leben kann. Plan B könnte aber auch ein Notfallplan sein, der greifen muss, wenn in unserem Leben eine kleinere oder größere Katastrophe passiert. Etwas, womit wir nicht gerechnet haben und was wir so auch nicht gewollt haben. Eine Scheidung zum Beispiel oder eine schwere Krankheit. Klar, beides ist nicht Gottes Wille. Aber sicherlich kann und will Gott uns helfen, aus diesem Schlechten etwas Gutes zu machen und Heilung und Neuanfang zu erfahren. Insofern gebe ich Susanne Niemeyer recht. Und jetzt können wir das nochmal auf der Folie sehen. Also aus menschlicher Sicht ist Plan A immer der Wunschplan mit möglichst wenig Hindernissen oder gar keinen Hindernissen, ohne Leid. Und Plan B ist dann der Notfallplan, der greifen muss, wenn doch Leid oder ein unvorhergesehenes Ereignis im Leben passiert. Aus göttlicher Sicht sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin mir sicher, habe ich ja gerade gesagt, dass Gott tatsächlich ein Meister von Notfallplänen ist und dass er uns immer in der Not hilft und uns rettet aus schlimmen Situationen. Das haben Sie mir am vergangenen Donnerstag auch erzählt. Da war einer, der von einer schlimmen Krankheit im Kindesalter berichtet hat, die durchaus zum Tod hätte führen können, aber er hat sie überstanden. oder auch die Schwierigkeiten von einigen von Ihnen, die eine ökumenische Ehe eingegangen sind. Vor 50, 60 Jahren war das alles noch viel schwieriger als heute. Aber Sie haben diese Schwierigkeiten überwunden. Sie haben gespürt, Gott ist bei uns. Er segnet unsere Liebe und er gibt uns Kraft, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Ja, Gott eröffnet immer wieder neue Wege und Möglichkeiten, damit es weitergeht. Ganz so, wie Susanne Niemeyer es beschreibt und wie wir tatsächlich viele Geschichten in der Bibel finden. Aber wer sagt mir denn, dass diese Lebensläufe, die so, ja, wo es Hindernisse gibt und Widerstände, die man überwinden muss, dass die nicht doch der Plan A Gottes sind für unser Leben? Ich glaube nämlich, dass Gottes Plan A für unser Leben nicht immer so aussieht, wie wir uns das wünschen und wir ihn deshalb für Plan B halten. Wir streichen nämlich gerne jegliches Leid, jegliche Herausforderung und Lernerfahrung aus unserer Wunschliste. Ist auch verständlich, kenne ich auch selber. Es ist angenehmer, eine ebene Straße vor sich zu haben. Warum? Ich frage mich aber, sieht Gottes Plan A für unser Leben auch so aus? Warum sollte Gott denn die Schöpfung so geschaffen haben, dass es da einen Rhythmus gibt von Werden und Vergehen, von Wachsen und Zurückschneiden, damit die Kraft wieder mehr werden kann, von Gedeihen und Ernten, wo Früchte abgenommen werden, damit wieder neue Früchte wachsen können? Warum sollte Gott das nicht auch so für unser Leben gedacht haben? Die Bibel lehrt uns, dass Gott sowohl ein Gott ist, der aus unseren Tiefschlägen und Fehlern etwas machen kann, also ein Plan B-Gott, aber sie lehrt uns auch, dass Gottes Plan A für unser Leben nicht immer frei ist von schwierigen Erfahrungen. Ganz oft führt uns Gott durch Zeiten der Bedrängnis und Läuterung, eben um uns zu reinigen, um uns zu stärken, um uns zu gestalten und zu formen in sein Ebenbild hinein. Besonders deutlich wird dies am Ostergeschehen. Sie sehen hier ein Bild von Ivana Pertold, eine Künstlerin aus unserer Region, wo sie die zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus gezeichnet hat. Wenn Sie es nicht sehen können, dürfen Sie auch kurz aufstehen. Es ist hier etwas unterhalb der Kanzel zu sehen. Und dazu hören wir jetzt den Beginn des Predigttextes, eine bekannte Geschichte, die hier auch auf dem Bild abgebildet ist, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 24, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Die Jünger hatten einen Plan A, einen Plan nach Wunsch ohne große Hindernisse oder Niederlagen. Tod und Leid kamen darin nicht vor. Aber Kampf und Sieg. Sie hatten wie so viele andere Juden und auch einige der Jünger gehofft, dass Jesus endlich der neue König werden würde, der die Juden von der Macht der Römer befreit. Sie hatten gehofft, dass mit Jesus wieder das Davidische Reich aufgebaut werden könnte. Sie hatten so viele Hoffnungen gehabt. Ihr Plan A sah so wunderbar aus und es schien möglich mit Jesus. Jesus, der so anders war, so vollkommen, so weise, so mächtig, so souverän. Niemand hatte unter den Propheten größere Vollmacht bewiesen als er. Und jetzt war alles anders gekommen. Plan B musste her, ein Notfallplan. Ich bin mir sicher, dass die beiden Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus überlegt hatten, was machen wir jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Vielleicht waren Sie in Ihrem Leben, liebe Jubilare, auch schon mal an der Stelle, wo Sie sich genau diese Frage gestellt haben. Wie soll es jetzt weitergehen? Vielleicht nach dem Tod des Partners oder nach einer schweren Diagnose oder nach einem anderen Ereignis, das nicht in Ihren Plan A hineingepasst hat. Und ich bin mir sicher, oder ich hoffe es für Sie, dass Sie erlebt haben, was Susanne Niemeyer beschreibt, nämlich dass Gott durchaus und sehr gerne in der Lage ist, einen Plan B zu entwickeln, der auch gut ist, der auch zum Ziel führt, über Umwege oder durch Hindernisse hinweg. Aber es gibt auch Augenblicke, da müssen wir bekennen und erkennen, dass unser Eindruck, dass es sich bei unserem Leben um Plan B handelt, vielleicht auch Gottes Plan sein könnte, Gottes Plan A. Also dass unser Eindruck nicht stimmt, dass es sich hier um Plan B handelt. Denn Gott webt durchaus auch schwierige Erfahrungen in seinen Plan A für unser Leben ein. So auch, was das Leiden und Sterben von Jesus anging. Hören wir, wie die Begebenheit weiterging. Die Jünger erzählten dem Fremden weiter. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Das heißt, an dieser Stelle stimme ich nicht mit dem Zitat von Susanne Niemeyer überein, dass der Kreuzestod von Jesus ein Plan B war. Denn Jesus selbst erklärte ja seinen Jüngern, dass alles genau so hatte kommen müssen und von Gott genau so beabsichtigt gewesen war. Und zwar nicht nur hinterher, wie in diesem Fall, sondern er kündigte es ja auch vorher immer wieder an, dass das so kommen müsste. Jesu Kreuzestod war Gottes Plan A für die Menschheit, sein Heilsplan, sein Masterplan, auch wenn das nicht in unseren Verstand hineinpasst. Das heißt, aus göttlicher Sicht ist der Plan A Gottes Plan für unser Leben und der kann durchaus schwierige Erfahrungen beinhalten. Erfahrungen, die zu unserem Besten sind. Oft erkennen wir das erst im Rückblick, so wie die Emmaus-Jünger, die auch aufgeklärt werden mussten. Und Plan B ist dann der Plan, der greifen muss, wenn wir kein Vertrauen in diesen Plan A haben. Wenn wir selber Umwege und Abweichungen gehen. Aber Gott geht uns hinterher und bleibt an unserer Seite. Susanne Niemeyer hat natürlich insofern recht, dass in der Schöpfung ursprünglich der angelegte Plan Gottes war, dass die Menschen mit Gott in Frieden und Einheit leben und ihn als ihren Schöpfer anerkennen und ihn mit ihrem Leben ehren. Als der Mensch sich dann anders entschieden hatte und Gott den Rücken zugekehrt hat und sich für das Böse entschieden hat, da musste natürlich ein Plan B her. Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus, Gottes Sohn, will nun nichts anderes, als uns in diesen ursprünglichen Plan zurückzuholen. Er will es wieder lebbar und erlebbar machen, was es heißt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und im Abendmahl, wo wir dem Glauben an den auferstandenen Herrn Ausdruck verleihen, wird dies besonders sichtbar. Und so, genauso ging es auch weiter bei den Emmaus-Jüngern. Und das ist der letzte Teil der Geschichte. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger. Bleib doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammengekommen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Wenn wir heute auf 50, 60, 65 oder gar 75 Jahre Konfirmationsjubiläum zurückschauen, dann wünsche ich mir, dass Sie in Ihrem ganz persönlichen Rückblick erkennen, dass Jesus Christus Ihr unsichtbarer Wegbegleiter durchs Leben war. Vielleicht und ganz oft so unerkannt wie bei den beiden Jüngern, die ihn ja zunächst auch nicht erkannt haben. Und ich wünsche Ihnen, dass egal ob Plan A oder Plan B in Ihrem Leben Wirklichkeit wurde, dass Sie es immer wieder erleben und dass die Gewissheit in Ihnen wächst, dass durch die Taufe, durch den Glauben an den dreieinigen Gott und durch die Kraft des Heiligen Geistes Sie in den Masterplan, in den Plan A Gottes mit hineingenommen werden, wo Sie zurückgeholt werden in die Gemeinschaft mit Gott und das nicht nur im Abendmahl, das wir gleich noch miteinander feiern werden, sondern auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen, so wie wir es heute hier im Gottesdienst leben. Aber auch wenn Sie beten, spüren Sie diese Gemeinschaft mit Gott oder wenn Sie die Bibel lesen und die Worte zu Ihnen sprechen. Von Gottes Plan A sprechen auch Ihre Konfirmationssprüche, wovon einige von Ihnen sie mit mir geteilt haben am letzten Donnerstag. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist Plan A, mit meinem Hirten zu gehen, durchs tiefe Tal und auf saftige Auen. Oder befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Aus diesem Vertrauen herauszuleben, das ist Plan A. Oder habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Manchmal anders, als wir uns das vorstellen, aber Gott weiß, was gut für uns ist und was wir brauchen. Wenn Sie sich an Gottes Geboten, die Sie ja alle auch auswendig lernen mussten, orientieren in Ihrem Leben, wenn Sie sich an den Worten der Bibel orientieren und Ihr Leben auf das Fundament des Glaubens stellen, wer nicht nur von einem bequemen Plan A fürs eigene Leben ausgeht, sondern darauf vertraut, dass auch durch Schwierigkeiten hindurch durchaus Plan A Wirklichkeit wird, der wird ans Ziel gelangen, nämlich dass seine Seele selig wird, gerettet, glücklich wird. Sie alle haben mir am Donnerstag im gemeinsamen Gespräch dies auf eindrucksvolle Weise bestätigt, dass Gott sie begleitet und gestärkt hat auf ihrem Lebensweg, dass sie durch schwierige Situationen hindurchgekommen sind und dass sie immer wieder diesen unsichtbaren und auferstandenen Herrn an ihrer Seite gewusst haben, so wie die Emmaus-Jünger damals. Den Herrn, der einen guten Plan für unser Leben hat und der nach seiner Auferstehung und vor seiner Rückkehr in den Himmel gesagt hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diesem Herrn wollen wir für unser Leben vertrauen. Amen.